The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 15. September. Ja, es könnte auch das letzte Gefecht von Sarah Wagenknecht sein, zumindest wenn es nach manchem ihrer lieben Parteifreunde geht. Das Lebenselixier der Sarah Wagenknecht, und das regt alle so auf, ist nun mal die Provokation.
Also zum Beispiel gehört ja dazu, dass man natürlich biologisch einwandfreie Nahrung konsumiert, am besten entweder ein E-Auto fährt oder in der Innenstadt wohnt, sodass man mit dem Fahrrad zum Job fahren kann. Das sind ja alles Dinge, die man sich leisten können muss. Und diese überhebliche Art, Privilegien für Tugenden zu halten, das ist eigentlich das, was sehr viele abschreckt. Und zurzeit kommt diese Anmaßung eben vielfach auch von Leuten, die dann mit dem Label links selber hantieren oder auch als Linke wahrgenommen werden, obwohl das eigentlich gerade das Gegenteil von links ist. Weil links hat sich immer für die eingesetzt, denen es nicht gut geht und nicht für die Privilegierten.
Oder vielleicht noch eine gefällig.
Diese grandiose Mannschaft von schwarzen und roten Nullen schaut lieber weiter zu, wie Straßen, Brücken und öffentliche Gebäude verrotten, wie innovative Unternehmen am langsamen Internet verzweifeln und wie Funktelefonate in Deutschland in manchen Gegenden anstrengender sind als in vielen Entwicklungsländern. Das ist doch keine haltbare Situation.
Das und ihre scharfen, zugespitzten Beobachtungen und Analysen sorgen dafür, dass die linken Politikerin ein Abonnement auf die Sessel der deutschen TV-Talkshows besitzt. Wenn Anne Will oder auch Sandra Maischberger sich einen Gast malen könnten, also überraschend klug, wortgewaltig, dann sieht dieser gemalte Gast so ziemlich aus wie Sarah Wagenknecht.
Biden steht für die falsche Außenpolitik, die auch vor Trump schon gemacht wurde. Biden war ein vehementer Verfechter zum Beispiel auch des Irakkrieges. Und ich meine, ich bin nun wahrlich kein Sympathisant von Trump, also um das deutlich zu sagen, aber er ist immerhin seit dem Ende des Kalten Krieges der erste US-Präsident, der zumindest nicht selber einen neuen Krieg angefangen hat.
Durch ihre zahlreichen Auftritte ist sie zum Sprachrohr und eben auch zum prominentesten Gesicht ihrer Partei geworden, das kann Fluch und Segen sein. Momentan scheint es für die meisten bei den Linken eher ein Fluch zu sein. Sarah Wagenknecht nimmt auch ihnen das Scheinwerferlicht weg. Seit ihrer Russland-Rede im Bundestag ist die Stimmung in ihrer eigenen Partei wohl gekippt Richtung Gefrierpunkt zur Erinnerung.
Ja, natürlich ist der Krieg in der Ukraine ein Verbrechen. Natürlich ist der Krieg in der Ukraine ein Verbrechen. Aber die Vorstellung, dass wir Putin dadurch bestrafen, dass wir Millionen Familien in Deutschland in die Armut stürzen und dass wir unsere Industrie zerstören, während Gazprom Rekordgewinne macht, ja, wie bescheuert ist das denn?
Und um ihre Meinung zu bestärken, legte Sarah Wagenknecht noch einen drauf.
Wir haben wirklich die dümmste Regierung in Europa, wenn man sich das anguckt.
Statt Beifall zu klatschen, bleibt ihre Partei nach diesem Auftritt empört zurück. Der nicht vorhandene Zusammenhalt innerhalb der Linken wird in diesen Tagen schmerzlich spürbar. Keine Solidarität nirgends, wie Welt-TV berichtet.
Von Zusammenhalt in der Partei ist derzeit jedoch wenig zu spüren. Mehrere Linke hatten in einem offenen Brief an die Bundestagsfraktion den Ausschluss von Wagenknecht aus der Fraktion gefordert. Die Fraktionsspitze solle bitte gleich mitgehen. Der Brief war überschrieben mit der Zeile: Es reicht.
Der Finanzexperte der Linken, Fabio De Masi, hält sich nicht mehr lange mit Forderungen auf. Er macht Nägel mit Köpfen und tritt selbst aus der Partei aus, wie er auf Twitter dem Weltpublikum mitteilt.
Ich habe soeben gegenüber dem Landesverband Hamburg der Partei Die Linke meinen Austritt aus der Partei erklärt. Meine Entscheidung ist nicht Teil einer Flügelauseinandersetzung und ich habe nicht vor, mich in absehbarer Zeit in einer anderen politischen Formation zu engagieren.
Während Parteichefin Janine Wissler sich noch am Wochenende um Frieden und Geschlossenheit bemühte,
Wir wollen darum kämpfen, diese Partei als plurale Partei, aber eben auch eine Partei, die geschlossen auftritt, die gemeinsam jetzt kämpft, und zwar im Interesse der Menschen, ja, das auch wieder sehr deutlich zu machen. Und da helfen uns solche Debatten öffentlich geführt natürlich überhaupt nicht.
Scheint es so, als hätten doch so manche Mitglieder nur auf einen Grund gewartet, der Partei den Rücken zu kehren. Der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands, der Linke Ulrich Schneider, tut es seinem Kollegen Demasi gleich und kündigt ebenfalls seinen Ausstieg an.
Dass die Linksfraktion am letzten Donnerstag im Bundestag Sarah Wagenknecht ans Podium ließ und was diese dann, man hätte es wissen müssen, vom Stapel ließ, war zu viel. Ich bin aus der Partei Die Linke ausgetreten.
Fazit: Die Linke sollte trotz dieser Austritte zweimal nachdenken, bevor sie gegen ihre Galionsfigur wirklich ernst macht. Sarah Wagenknecht ist eine Zumutung, aber eine notwendige. Unsere weiteren Themen heute Morgen: Die beiden Top-Ökonomen Professor Lars Feld und Professor Justus Haukapp analysieren heute Morgen die viel gepriesene Wucht des letzten angekündigten Entlastungspaketes und das Gießkannenprinzip, das dahinter steht.
Es ist aber auch mindestens mal ein Bonbon für viele dabei, die eigentlich keine Süßigkeiten mehr benötigen.
Ja, so kann man das sagen. Man kann natürlich bei jedem der Maßnahmen immer wieder auch ketzerische Bemerkungen machen. Also die Hilfen für die Rentnerinnen und Rentner, ja, die sind so ein bisschen zweischneidig. Es ist ja jetzt nicht so, dass die dieses Jahr nicht schon mit einer üppigen Rentenerhöhung bedient worden wären.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt und Annette Weißbach berichten über die Kaufmüdigkeit der Amerikaner und über die letzte Ausfahrt für den Energiehändler Uniper aus Düsseldorf. Außerdem, wir wundern uns über King Charles und seine herzlose Personalpolitik. Und wir wissen, wie Sie mit Schlafen Geld verdienen können. Richtig viel Geld sogar. Alle Welt möchte gerne entlastet werden. Die Regierung ist deshalb zum dritten Mal schon in den Tresorraum gestiefelt. Das dritte Entlastungspaket der Ampelkoalition ist das dickste. 65 Milliarden Euro. Und die Hälfte dieses schönen Geldes soll von den Ländern kommen, die beim Verhandeln nicht dabei waren und jetzt nur mäßig begeistert sind. Denn Geld knapp, das sind sie auch schon ohne den Bund. In der aktuellen Folge unseres Ökonomie-Podcasts analysieren die Wirtschaftswissenschaftler Professor Lars Feld und Professor Justus Haukapp eben jenes Entlastungspaket der Regierung. Und sie kritisieren die ökonomische Zielgenauigkeit oder besser Ungenauigkeit. Die beiden sprechen erfreulich offen. Also für alle bei den Ländern, die noch nicht so genau wissen, ob sie ihr Portemonnaie öffnen sollen. Jetzt heißt es hinhören. Es folgt die Kategorie Klartext.
Ja, ich würde auch sagen, wuchtig ist es in der Tat. 65 Milliarden, das sind kein Pappenstiel, wobei diese 65 Milliarden ja nicht in Stein gemeißelt sind. Das ist auch eine Schätzung momentan, wie etwa die Entwicklung der Strompreise und dementsprechend auch die Umlage sich entwickeln wird. Das wissen wir heute nicht ganz genau und das hängt ja von vielen Faktoren ab, insbesondere wie die Gaspreise sich auch entwickeln werden in naher Zukunft und wie viel Gas dann zur Stromerzeugung genutzt wird. Also das heißt, da sind auch noch viele Unwägbarkeiten, wie hoch der Betrag ganz genau sein wird. Letzten Endes, ich denke, einige Gruppen werden entlastet, die auch entlastet werden müssen in der Tat, weil sie sonst einfach nicht klarkommen werden mit den gestiegenen Preisen. Es ist aber auch mindestens mal ein Bonbon für viele dabei, die eigentlich keine Süßigkeiten mehr benötigen.
Ja, so kann man das sagen. Man kann natürlich bei jedem der Maßnahmen immer wieder auch ketzerische Bemerkungen machen. Also die Hilfen für die Rentnerinnen und Rentner, na, die sind so ein bisschen zweischneidig. Es ist ja jetzt nicht so, dass die dieses Jahr nicht schon mit einer üppigen Rentenerhöhung bedient worden wären, von der man bis heute immer noch nicht weiß, wie man das überhaupt aus der Rentenformel rausgebracht hat, diese Steigerung der Renten zum Sommer. Also von daher gibt es natürlich auch viele Fragezeichen bei den unmittelbaren Direkthilfen. Solche Dinge wie die Energiepreispauschale, das Energiegeld für Studierende und Rentnerinnen und Rentner kann man durchaus auch buchen unter dem Stichwort Niedersachsenwahl.
Das dürfte sicherlich eine Rolle spielen. Wir wissen ja, der Durchschnittswähler wird immer älter. Da kann man gut nachvollziehen, dass es politisch sinnvoll ist, etwas für die Rentner zu tun. Ob das ökonomisch auch zwangsläufig erfolgen muss, sei dahingestellt. Ich würde sagen, nein, denn nicht jeder Rentner ist automatisch gleich arm oder bedürftig. Es gibt auch sehr wohlhabende Rentner in Deutschland und die brauchen nicht zwangsläufig jetzt auch noch 300 Euro.
Im weiteren Verlauf der aktuellen Podcast-Folge nehmen sich die Professoren dann einzelne Punkte dieses Entlastungspaketes nochmal konkreter vor. Zum Beispiel die Strompreisbremse. Alle reden drüber, hat man das Gefühl zumindest, aber so richtig durchschaut kaum einer, was damit eigentlich gemeint ist. Ein Glück ist Justus Haukapp ein absoluter Energiemarktexperte. Also, Herr Haukapp, erklären Sie uns doch mal bitte, was genau ist eine Strompreisbremse?
Wie es funktioniert, das weiß, glaube ich, so ganz genau noch keiner. Das Papier ist relativ knapp. Prinzipiell ist die Idee, dass eine Umlage, man könnte auch sagen, eine Steuer ist es jetzt im finanzwissenschaftlichen Sinne nicht, also ein Zusatzbetrag erhoben wird auf den Brennstoff letztendlich, mit dem das letzte Kraftwerk operiert. Um das ein bisschen plastischer zu machen. Momentan ist es ja so, dass die Gaskraftwerke die teuersten Kraftwerke sind und deswegen sind das die letzten sozusagen, die anbieten im Markt und die bestimmen auch den Preis und auf die soll keine Umlage erhoben werden und alle anderen, also das ist dann Kohle, also Steinkohle, Braunkohle, Kernkraft, was dann noch produziert wird eben, aber auch erneuerbare Energien, da wird eine Umlage entsprechend erhoben. Und das soll dann genutzt werden, diese Umlage, um wiederum bei den Stromverbrauchern die Strompreise zu senken. Aber da wird auch nicht der Strompreis pauschal gesenkt, sondern, jetzt muss ich mal überlegen, waren es 75% oder 80% des Grundverbrauchs des letzten Jahres oder des Durchschnittsverbrauchs. Also es wird auch nicht individualisiert, sondern des Durchschnittsverbrauchs einer Familie oder eines Single-Haushalts. Also als Familie sind das, jetzt glaube ich, 3.100 Kilowattstunden, die angedacht waren. Die werden mit 30 Cent abgerechnet in der Rechnung, die jeder Bürger, jede Bürgerin bekommt oder jeder Haushalt. Alles, was darüber hinaus verbraucht wird, wird dann zu den normalen Preisen, die es gerade so gibt bei den Stadtwerken oder bei den Stromanbietern, abgerechnet, sodass also auch der Anreiz zum Stromsparen erhalten bleiben soll, weil da zahle ich dann auch die hohen Preise für alles, was darüber hinausgeht. Aber einen Teil bekomme ich eben vergünstigt. Dieser Grundbedarf, so soll das ja genannt werden, an Strom, den ich habe, den bekomme ich billiger, als mir am Markt verkauft wird. Und das wird eben finanziert, indem auf die Stromerzeugung außer Gas, zumindest momentan außer Gas, eine Umlage erhoben wird. Ich stelle sich natürlich die Frage, ist Gas denn immer zu jedem Zeitpunkt das Kraftwerk, was den Preis macht am Markt? Momentan ist das ja häufig so, aber es ist keineswegs zwangsläufig immer so, insbesondere natürlich an Tagen, wo wir viel Wind haben und viel Sonne und gegebenenfalls auch wenig Nachfrage haben, also an Wochenenden etwa, weil da weniger Industriestrom verbraucht wird. Da muss das keineswegs immer ein Gaskraftwerk sein, was den Preis macht. Da kann das auch ein Kohlekraftwerk, da kann das sogar ein Braunkohlekraftwerk sein an manchen Tagen. Wir hatten sogar Tage, da weiß ich gar nicht, wie wir damit umgehen, wo der Strompreis negativ wird in der Vergangenheit, weil die erneuerbaren Energien den Strom letztendlich einspeisen ins Netz, aber keiner ihn gebrauchen kann. Da sind wir weit von entfernt momentan. Aber es stellt sich natürlich die Frage, wie lange wird das gelten, dieses Regime? Momentan wird ja gesagt, naja, erstmal nur eine kurze Zeit, aber vielleicht ist diese kurze Zeit so kurz wie die ermäßigte Mehrwertsteuer auf Speisen im Gastgewerbe. Also von daher bin ich mir nicht so ganz sicher, was die kurze Zeit ist.
Naja, also ich bin ein bisschen zuversichtlicher, was diese Temporalität anbetrifft, dass es wirklich nur kurzfristig ist. Und die negativen Strompreise, wenn ich mich richtig erinnere, war das zu stürmischen Zeiten in einem Winter, unmittelbar nach Weihnachten der Fall und dann auch mal in Sommerzeiten, oder?
Die hatten vor dem Ukraine-Krieg zugenommen, die Zeiten negativer Preise. Und natürlich sind das immer Zeiten eigentlich, wo wenig Nachfrage ist. Weihnachten war immer ein beliebter, oder sagen wir mal, ein Punkt, wo es häufig getroffen hat, weil da besonders viel stillsteht in Deutschland, also wenig Nachfrage ist, aber es trotzdem häufig relativ viel Sonne und Wind hat an diesen Tagen.
Ja, da steht erstaunlich viel still an Produktion, ohne dass die Leute in die Insolvenz gehen müssen, oder?
Ja, das, die drei Weihnachtstage scheinen die meisten ganz gut zu überleben.
Ohne meistens Produktion. Zwei Wochen, ja. Also. Ja. Naja, aber das nur zur Seite gesprochen. Mal, vielleicht zuerst zum Grundsätzlichen. Bei den Bürgerinnen und Bürgern kommt ja im Grunde an, eine Umlage, da zahle ich mehr, das ist so eine Steuer. Man muss schon ein bisschen exakter sein, nicht nur, weil ich Finanzwissenschaftler bin, sondern eine Steuer heißt eine Abgabe an den Staat, die ganz allgemein in den allgemeinen Haushalt fließt, die nicht zweckgebunden sein darf. Es ist eine gemeinnützige Abgabe insofern. Und sie hat deswegen auch Voraussetzungen zu erfüllen. Das heißt, die Differenzierungsmöglichkeiten bei einer Steuer sind begrenzt. Man kann jetzt nicht einfach sagen, mir gefällt eine bestimmte Produktion nicht, beispielsweise Gummibärchen, und jetzt erhebe ich eine Steuer auf Gummibärchen, nur weil ich die nicht mag. So simpel ist das leider nicht. Und das Bundesverfassungsgericht hat ja vor nicht allzu langer Zeit die Brennstoffsteuer gekippt, die vor einigen Jahren unmittelbar nach der Finanzkrise verabschiedet worden war, um eine zusätzliche Finanzierung für die öffentlichen Haushalte zu generieren. Also das geht nicht so ohne weiteres. Während man außerhalb des öffentlichen Haushaltes mit einer solchen spezifischen Umlage viel, viel freier operieren kann. Das kann man kritisch sehen, aber es ist nun mal so, dass es eben in diesem Sinne keine Steuer darstellt. Und vielleicht auch nochmal von der grundsätzlichen Funktionsweise vielleicht so eine Analogie. Wir hatten ja bis dieses Jahr die EEG-Umlage, die gezahlt worden ist innerhalb des Strommarktes. Das heißt, die Kundinnen und Kunden haben die EEG-Umlage gezahlt und diese ist an die Produzenten erneuerbarer Energien gegangen. Also die Erlöse daraus mehr oder weniger, wenigstens vom Grundsatz her, ist das sozusagen die Bezahlung für diese Produktion. Und nun wird das sozusagen umgekehrt gemacht. Ja, das heißt, es gibt eine Umlage dann nicht nur auf erneuerbare Energien, sondern auf all diejenigen Stromproduzenten, die in dem Sinne jetzt nicht, also nicht im Sinne der Merit Order, die teuerste Produktion darstellen, was über den Winter hinweg aller Voraussicht nach doch überwiegend Gas sein dürfte. Wobei, Justus, und ich glaube, da freue ich mich noch von dir noch ein bisschen zu lernen, so simpel ist das ja leider in einem Strommarkt nicht, weil wir die Fluktuationen haben, die auch innerhalb eines Tages stattfinden können. Und weil man sich dann immer genau fragen muss, wie wird das denn eigentlich nachher alles genau bemessen und wer setzt das wie um? Manche Stadtwerke haben schon gesagt, das schaffen sie gar nicht.
Lust auf mehr Feld und Haukap? Unsere beiden Top-Ökonomen jetzt ganz frisch auf thepioneer.de, der neueste Ökonomie-Podcast für Deutschland, aus der Feder, aus dem Mund, aus den Köpfen dieser beiden Top-Ökonomen. Freuen Sie sich drauf.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da schauen heute nicht nur die Banken auf die neuesten Daten aus der Immobilienbranche. Mehr dazu weiß meine Kollegin in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Die anhaltende Inflation mindert ja die Neigung der Amerikaner, sich auf eine Immobilienfinanzierung überhaupt einzulassen. Das zeigen zumindest die neuesten Daten. Aber Anne, wie reagiert die Branche auf diese, ja, nicht ganz guten Nachrichten?
Ja, es ist tatsächlich eher schlecht für die Banken, weil die ja weniger verdienen, wenn sich die Leute weniger Geld für ihren Immobilienkauf leihen. Für die Inflation könnte diese Entwicklung aber gut sein und ein Beispiel, wie die Zinserhöhungen der Fed den gewünschten Effekt haben, zumindest was Eigenheime betrifft. Der Grund, warum die Nachfrage nach Hypotheken so krass gefallen ist, um fast 30% im Vergleich zum Vorjahr, um genau zu sein, ist, weil die Finanzierungsraten durch die Zinserhöhungen der Fed so stark gestiegen sind. Im Schnitt müssen die Immobilienkäufer für eine Finanzierung über 30 Jahre Laufzeit über 6% Zinsen zahlen. Das ist doppelt so hoch wie noch vor einem Jahr. Und das führt dann dazu, dass sich viele den Hauskauf zweimal überlegen. Die Nachfrage nach Immobilien geht also deutlich zurück, was sich inzwischen auch schon an fallenden Immobilienpreisen bemerkbar macht. Also in dem Fall gut für die Inflation. Bei Immobilien, die von Investoren allerdings zum Vermieten gekauft werden, da sieht es anders aus, weil um die höheren Kosten durch die gestiegenen Zinsen zu decken, werden diese Kosten an die Mieter weitergegeben. Und das führt zu höheren Mieten. Das heißt, in dem Fall haben die Zinserhöhungen der Fed sogar genau den gegenteiligen Effekt und befeuern die Inflation noch zusätzlich. Und mit Blick auf die nächste Woche sieht es da echt nicht besser aus. Da steht nämlich die nächste, wahrscheinlich wieder aggressive Zinserhöhung der Notenbank an. Wir können also gespannt sein, wie wirkungsvoll die sein wird.
Vielen Dank, Anne, und wir machen direkt weiter in Frankfurt am Main mit unserer Kollegin Annette Weißbach. Einen schönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Es steht ja schon seit längerem nicht gut um den Energiekonzern Uniper. Der Staat hat bisher mit Finanzspritzen unter die Arme geholfen. 15 Milliarden Euro hatte ich mir gemerkt. Aber die Lage spitzt sich weiter zu und nun ist die Rede von einer Verstaatlichung des Unternehmens. Annette, sag uns, was genau ist da los und wie realistisch ist dieses Szenario einer Verstaatlichung?
Und das Worst-Case-Szenario ist eingetreten. Bei der sogenannten ersten Rettung ist man auch davon ausgegangen, dass Russland weiter 40% der vereinbarten Gasmenge durch Nord Stream 1 liefern wird und dass sich der Gaspreis bei etwa 160 Euro pro Megawattstunde einpendeln wird. So, davon ist man nun jetzt weit entfernt und Gas gibt's auch nicht mehr durch Nord Stream 1 und deswegen wird das Geschäftsmodell von Uniper immer mehr fraglich. Denn es bleibt dabei, dass das Unternehmen zu sehr hohen Preisen das Gas am Markt einkaufen muss, um seine Verträge mit den Endkunden zu bedienen. Und das ist momentan wirklich sehr teuer und frisst teilweise bis zu 100 Millionen Euro pro Tag auf, so das Unternehmen. Also was jetzt im Raum steht, ist eine Verstaatlichung. Der Bund könnte bis zu 90% der Aktien sichern, wenn es nochmal eine Kapitalspritze von mehr als 8 Milliarden Euro geben könnte. Das sei im Gespräch, so berichten zumindest verschiedene Medien.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass King Charles zum personellen Kahlschlag beim königlichen Personal ansetzt, gewissermaßen als erste Amtshandlung. Als ewiger Prinz hatte er noch in Clarence Haus gewohnt und als frisch gebackener und zugleich leicht betagter König zieht er nun um in den Buckingham Palace. Das hat er sich verdient. Aber die langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Clarence Haus gucken nun in die Röhre, beziehungsweise auf ihr Kündigungsschreiben. Rund 100 Mitarbeiter, Hausangestellte, Mitglieder der Pressestelle und selbst einige der Privatsekretäre hat es hart getroffen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jetzt gehen müssen, haben von ihrer Entlassung während des Gedenkgottesdiensten zu Ehren der verstorbenen Queen erfahren. Das sei kaltschnäuzig, sagt der Generalsekretär der Gewerkschaft für den öffentlichen Dienst. Und wo er recht hat, hat er recht.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass man fürs Schlafen auch noch Geld bekommt. Oder auch fürs einfach nur Rumliegen im Bett. Also, seien Sie doch vielleicht einfach schlau heute Morgen und bleiben Sie liegen. 30 Tage lang zum Beispiel. Sie müssen sich vorher nur noch schnell beim Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum anmelden. Denn dort sucht man dringend noch Probanden für ein Menschenexperiment, das der Raumfahrt dienen soll. Es geht darum, die körperliche Veränderung durch die Schwerelosigkeit im All zu untersuchen. 11.000 Euro werden geboten für die 30 Tage, die sie dann im Bett verbringen müssen. Gut, der einzige Nachteil, man darf nicht ganz gerade liegen. Der Kopf darf also auch nicht auf das Kopfkissen, sondern er muss in einer Kopftieflage von, so heißt es in der Bewerbung, von 6 Grad sich befinden. Also leicht schräg nach unten müssen sie liegen. In dieser Position erfährt man die gleichen, das Raumfahrtzentrum sagt, reversiblen körperlichen Veränderungen wie ein Astronaut. Naja, dieses Angebot ist trotzdem besser als Hartz IV, Bürgergeld und bedingungsloses Grundeinkommen zusammen. Schlafen für ganz Ausgeschlafene. Wake me up before you go, go. Ich wünsche Ihnen jetzt einen aufgeweckten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. Yeah, yeah. You put the gray skies out of my way. You make the sunshine brighter than-